Klar ist natürlich, was uns wehtut, wir haben eine sehr hohe Abhängigkeit von Energieimporten aus dem Ausland. Wir kriegen die Öl- und Gaspreise stärker zu spüren als zum Beispiel China. Wir haben keinen Puffer bei Energie. Das heißt, wir haben eine riesen Lücke. Und das ist halt relevant, weil wenn wir jetzt wirklich mehr auf erneuerbare Energien setzen wollen als Ersatz für Öl und Gas, dann müssen wir schnell und vor allen Dingen kräftig in die Netze investieren, um eben diesen strategischen Engpass zu beseitigen.
Sollte die Inflation wieder auf so 8-10% hochschnalzen, wie wir das im Ukraine-Krieg gesehen haben, dann würden die Renditen nochmal deutlich mehr steigen und dann wäre das natürlich schon auch eine Belastung für die Märkte. Aber im Moment ist die Markthypothese, dass das hier ein temporäres Thema ist, was sicherlich Implikationen haben wird, aber was eben wieder vorübergeht, dann kommen viele Unternehmen mit dieser Situation ganz gut zurecht. Es wird aber natürlich auch Unternehmen und Branchen geben, die werden zu den Verlierern gehören.
Herzlich willkommen, sagt Titus Kroder. Das Team HVB Marktbriefing hat wieder für Sie kräftig recherchiert, Themen aufbereitet, Zahlen gewälzt und die Weltlage liefert ja fast schon jeden Tag einen neuen Grund zur Sorge um unsere Wirtschaft und unsere Anlagen am Kapitalmarkt. Der Iran-Konflikt, die geschlossene Meerenge von Hormuz, all das geht ohne greifbare Lösung in die achte Woche mittlerweile und allmählich zeigt sich nicht nur an den Preisanzeigen der Tankstellen, wie hart es Autofahrer, sondern auch wie hart es die Gesamtwirtschaft treffen könnte, wenn die akute Energiekrise nicht bald gelöst wird. Längst lassen die höheren Energiekosten die Preise steigen, die Lieferketten stottern und unsere Kaufkraft schmilzt dahin. Und das alles auch noch bei klammen Staatskassen. Es drohen neue Inflationsschübe bei langfristigem Mini-Wachstum, sagen sogar einige Ökonomen. Der Internationale Währungsfonds hat erst vor Tagen wegen der Energiekrise nur noch magere 0,8% Wachstum für Deutschland in diesem Jahr eingetragen. Wie gravierend ist nun die Lage tatsächlich und vor allem, was wird uns langfristig bleiben von dieser extrem unruhigen Phase der Weltgeschichte? Fragen wir die Experten, fragen wir Andreas Rees, den Chefvolkswirt der HVB und Philipp Gistakis, den Chief Investment Officer. Ich grüße euch.
Hallo, grüßt euch.
Hallo, ich grüße euch.
Philipp, 8 Wochen Iran-Konflikt, 8 Wochen Ölpreisnotierungen, die immer mal wieder dreistellig sind und waren. Eigentlich viel zu hoch für eine Weltwirtschaft, die immer noch stark Öl- und Gasbasiert ist. Und doch hat der S&P 500 gerade wieder einen historischen Rekord hingelegt. Der Optimismus der Aktienmärkte scheint angesichts der düsteren Vorhersagen vieler Makroökonomen fast schon gefährlich naiv zu sein. Die Internationale Energieagentur warnt vor der größten Energiekrise seit Jahrzehnten. Was treibt diese merkwürdige Zuversicht an den Märkten, wo die Konjunktur uns jetzt doch einfach ganz schnell wegrutschen kann?
Ja, Titus, also zunächst einmal ist es so, dass wir noch nicht sehr viele echte Makrozahlen haben aus der Phase nach dem Krieg. Inflationszahlen für den März, sowohl für Europa als auch für die USA, und die sind gestiegen, die haben wir drinnen, aber andere Zahlen haben wir nicht. Und es wird sicherlich auch noch eine ganze Weile dauern, bis die Implikationen dann in den harten Makrozahlen sichtbar sind. Was aber klar ist, ist, dass die Erwartungen an den Märkten tatsächlich robust sind. Ja. Also die Gewinnerwartungen, die sind sogar zuletzt nochmal gestiegen. Das lässt sich verstehen vor dem Hintergrund, dass es eine ganze Reihe von Unternehmen, von Branchen gibt, die mit Inflation ganz gut umgehen können, weil sie eben Input-Preisinflation weitergeben können an ihre Kunden, möglicherweise damit auch ihre Margen entsprechend ausweiten können. Was natürlich jetzt ist, ist, dass die Märkte eigentlich reflektieren, dass sie erwarten, dass die Ölpreise wieder zurückgehen. Wenn wir jetzt mal auf die Ölpreise an den Kapitalmärkten gucken, gucken wir immer auf Future-Kurse, also auf Terminpreise. Und den Future, auf den wir im Moment gerade gucken, das ist der Juni-Future. Da sehen die Preise schon auch wieder moderater aus, als es eben der Mai-Future war, als der noch die erste Fälligkeit war. Und es wird eben auch erwartet, dass die Preise relativ deutlich zurückgehen, also bis Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres, wieder so auf 80, 75, also eine relativ starke Erholung. Was jetzt wichtig ist, sollte die Inflation, die jetzt ein bisschen zu hoch ist, tatsächlich richtig zu hoch ist, also sag mal, sollte die Inflation wieder auf so 8-10% hochschnalzen, wie wir das im Ukraine-Krieg gesehen haben, dann wäre das etwas anderes für die Märkte. Dann würden die Renditen nochmal deutlich mehr steigen und dann wäre das natürlich schon auch eine Belastung für die Märkte. Aber im Moment ist die Markthypothese, dass das hier ein temporäres Thema ist, was sicherlich Implikationen, auch strukturelle Implikationen haben wird, aber was eben wieder vorübergeht. Und wenn das so sein sollte, dann kommen viele Unternehmen mit dieser Situation ganz gut zurecht. Es wird aber natürlich auch Unternehmen und Branchen geben, die werden zu den Verlierern gehören. Bei der Betrachtung der aktuellen Märkte muss man allerdings auch berücksichtigen, dass die Bewertung der Aktienmärkte in Europa, in den USA deutlich gesunken sind. Also die Kurs-Gewinn-Verhältnisse sind gesunken. Warum ist das der Fall? Einerseits sind die Kurse gefallen, andererseits sind aber eben auch die Gewinnerwartungen gestiegen. Das heißt, es ist aktuell wieder deutlich attraktiver, in Aktien zu investieren, als es das vor ein paar Monaten war. Das bedeutet jetzt nicht notwendigerweise, dass die Aktienkurse nicht weiter fallen können, aber die Bewertungen sind deutlich attraktiver geworden.
Andreas, wir schauen ja im heutigen Podcast vor allem auf die langfristigen Folgen des momentan ja innehaltenden Iran-Kriegs. Im März sind die Neuzulassungen von Elektroautos in Deutschland um 66% gestiegen gegenüber dem Vorjahr. Die Menschen denken also offenbar wegen der Ölpreise schon um. Ist das für dich der erste Vorbote, dass nun wieder kräftig Wind in die Segel kommt, nämlich der Energiewende in Deutschland, dass man also sagt, endlich raus aus dem Öl, das uns immer wieder so ins Chaos stürzt und wieder stärker rein in die erneuerbaren Energien, Wind, Sonne, Biogas und so weiter. Sind wir an diesem Punkt schon angelangt, deiner Meinung nach?
Ja, also ich will das jetzt, Titus, nicht kleinreden mit den Zulassungszahlen. Ich glaube aber, dass der Krieg jetzt nicht den wirklich endgültigen Ausschlag gegeben hat für diese Zulassungen im März. Natürlich, also es gibt den Trend hin zu E-Autos und der wurde möglicherweise so ein bisschen verstärkt. Aber man darf ja nicht vergessen, bei der Anschaffung von einem Auto, das ist ja was Größeres und das kostet viel Geld. Da macht man sich typischerweise auch länger Gedanken. Da müssen die Rahmenbedingungen stimmen bei den E-Autos. Also Stichwort die Ladekapazität und so weiter. Aber also ich glaube, der Gedanke ist natürlich richtig. Je länger die Benzin- und Dieselpreise hoch bleiben und so stärker wird es einen Trend hingeben, dass man versucht, gerade in den Industrieländern den Einsatz von erneuerbaren Energien zu forcieren. Also ich glaube, dass die eigentliche strategische Lehre des Krieges nicht nur ist, dass Öl und Gas jetzt plötzlich sehr teuer werden können. Das haben wir spätestens seit dem Beginn des Russland-Ukraine-Krieges erlebt, sondern der entscheidende Punkt hier ist, die Energiewende, das ist eben nicht mehr ausschließlich nur Klimapolitik, sondern es geht um Sicherheit, es geht um Industrie- und Standardpolitik. Und wer die Öl- und Gasabhängigkeit reduziert, der verringert eben nicht nur die Emissionen, sondern der kann auch geopolitische Risiken verringern.
Und vor allem kommt auch an dieser Stelle bei diesem Thema das Schlagwort China ins Spiel. Denn wer heute in Deutschland eine Solaranlage, eine Windturbine oder eine Hausbatterie betreibt, der kann fast sicher sein, dass diese Technologien aus China kommen. Das Land ist fast schon ein globaler, monopolistischer Lieferant für grüne Technologien. Das muss sich aber doch massiv auszahlen für China, wenn das Trump'sche Energiechaos wieder für ein Umdenken in Richtung Energieautarkie und Erneuerbare sorgt. Ist das so?
Ja, das ist so. Du hast es jetzt natürlich nicht genannt, aber ist jetzt China ein Gewinner? Ja oder nein? Da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff Gewinner, weil China exportiert natürlich viel. Nicht nur bei Gütern, die irgendetwas mit der Energiewende zu tun haben, sondern China ist natürlich eine Exportnation und wird auch die Verlangsamung der Weltwirtschaft zu spüren bekommen. Natürlich, die freuen sich nicht über höhere Benzinpreise. Die sind ja auch in China angestiegen, sogar, muss man fairerweise sagen, stärker als bei uns in Deutschland.
Ja.
Aber der Punkt ist natürlich richtig, den du genannt hast. Relativ gesehen dürfte China strategisch vermutlich auf Sicht der nächsten Jahre stärker aus der Krise hervorgehen als zum Beispiel Europa und vielleicht sogar auch stärker als die USA. Denn wenn der Bedarf an erneuerbaren Energien in den nächsten Jahren wirklich deutlich steigen sollte, ich denke mal, das wird der Fall sein, dann legt eben genau dieser Bereich stark zu, in dem China bereits heute außerordentlich stark unterwegs ist. Also wenn man sich mal die Zahlen anschaut, China kontrolliert schon heute mehr als 80% aller Produktionsstufen in der Solarindustrie, also Photovoltaik und so weiter in den entsprechenden Lieferketten. Bei Batterien ist das Bild auch ganz ähnlich, also sehr dominant. Und dann haben wir auch noch die Abhängigkeit von China bei kritischen Mineralien. Und da ist ja auch ein großer Anteil bei diesen Rohstoffen, die in China verarbeitet werden und die man eben typischerweise auch für die Energiewende braucht, zum Beispiel Lithium oder Kobalt. Also China ist ja wirklich schon sehr gut positioniert, um eben aus einer möglichen neuen Welt dann noch neue und zusätzliche Vorteile zu ziehen.
Interessant ist ja, dass der Iran Chinas wichtigster Lieferant von fossilen Brennstoffen bisher war. Die kritische Meerenge von Hormuz ist derzeit quasi geschlossen. Wie schafft das China als zweitgrößte Wirtschaft der Erde, wenn der Tank für die Wachstumsmaschine zu Hause immer leerer wird? Neue Zahlen zeigen ja, dass das Land ja überraschend stark gewachsen ist, auch im ersten Quartal nämlich mit besser als erwarteten 5%. Wie geht das?
Ja, genau. Also, was du schon gesagt hast, China ist sehr ordentlich gewachsen im ersten Quartal, hat ein bisschen an Tempo zugelegt. Man darf natürlich nicht vergessen, das ist jetzt auch schon so ein bisschen der Blick in den Rückspiegel, weil wir haben halt gesehen, im Januar und im Februar, da sind die Exporte Chinas nochmal kräftig angestiegen, also vor Beginn des Krieges. Und richtig ist natürlich auch im weiteren Jahresverlauf, also das erwarten wir zumindest, da dürfte auch eine chinesische Wirtschaft etwas an Fahrt verlieren, weil sie eben auch unter einer langsamen Weltwirtschaft aller Voraussicht nach leiden werden. Also es ist schon richtig, China wird nach unserer Einschätzung weniger stark unter den höheren Gas- und Ölpreisen leiden, weil mehr als die Hälfte des chinesischen Energieverbrauchs immer noch über Kohle abgedeckt wird. Und diese Kohle wird zu einem ganz großen Teil immer noch in China selbst abgebaut. Und das ist ein enormer Puffer, den zum Beispiel Japan, Südkorea und auch viele andere europäische Länder einfach nicht haben. Also wenn man sich das mal anschaut, relativ, wenn es um Marktanteile geht von Unternehmen, dann haben die chinesischen Unternehmen schon eine ganz gute Chance, sich noch mehr Marktanteile global zu holen. Und im Klartext heißt das eben, der Wettbewerbsdruck steigt, gerade auch für europäische und deutsche Unternehmen.
Philipp, China-Aktien, das hatten wir als Thema immer mal wieder im Podcast angesprochen. Die sind auf den ersten Blick nicht so einfach investierbar, aber eben doch ein starkes Potenzial, je nach aktueller Marktlage. Jetzt, wo China ja relativ glimpflich durch die Krise segelt, wie Andreas das gerade beschrieben hat, muss man sich da nicht wieder den chinesischen Aktienmarkt genauer anschauen als Anleger?
Also den chinesischen Aktienmarkt muss man sich natürlich immer genau anschauen. Mhm. Die jetzige Situation bedeutet ja nicht notwendigerweise, dass die Unternehmen, in die man als nicht chinesischer Investor investieren kann, auch von dieser Situation unumwunden profitieren werden. Ja. China hat eine ganze Reihe von Problemen. Da gehört unter anderem auch dazu, und das hatten wir über die letzten Jahre eigentlich immer wieder gesehen, dass die Regierung, die kommunistische Partei natürlich immer wieder in die Märkte eingegriffen hat, Geschäftsmodelle verboten hat, die ihnen nicht gepasst haben und so weiter. Und das spürte man natürlich auch am Aktienmarkt. Hinzu kommt, dass es immer noch eine Immobilienkrise gibt, die noch nicht ausgestanden ist. Und man sieht natürlich auch, dass China als Konsequenz der Handelskonflikte mit den USA durchaus auch beeinträchtigt ist. Wenn man sich jetzt mal die Aktienmärkte und die Gewinnerwartungen anschaut, dann sieht man, dass es im asiatischen Raum Länder und Volkswirtschaften gibt, für die die Erwartungen deutlich besser sind als für China. Das sind unter anderem große Länder wie Japan, aber auch kleinere Länder wie zum Beispiel Südkorea und Taiwan. Da ist es natürlich sehr stark, bei Südkorea und Taiwan auch auf Unternehmen, die eben mit der KI-Technologie verbunden sind, geschuldet. Also es macht immer Sinn und unsere Strategie ist es ja, sich insbesondere verstärkt die Schwellenländer, zu denen China gehört, anzuschauen. Aber aus der aktuellen Entwicklung die Schlussfolgerung zu ziehen, dass auch die chinesischen Aktienmärkte um und wunden boomen werden, wäre ein bisschen zu kurz gedacht.
Dann ist also als erstes Fazit dieses Podcasts, dass Europa der große Verlierer dieser Energiekrise sein könnte, was das Wachstum angeht. Andreas, der IWF sieht für dieses Jahr für die gesamte Eurozone angesichts der Iran-Krise ja inzwischen nur noch magere 1,1% Expansion. Klar scheint also zu sein, uns wird es am härtesten treffen. Stimmst du dazu?
Ja, ich mag den Begriff jetzt Verlierer nicht so sehr, aber ja, wenn man es zuspitzen möchte, dann kann man das schon sagen. Mhm. Wenn man es diplomatisch formulieren möchte, dann würde ich sagen, gerade wenn es jetzt um strategische Entscheidungen geht bei Energie, längerfristig, Europa hat einen sehr großen Anpassungsbedarf. Also klar ist natürlich, was uns wehtut, wir haben eine sehr hohe Abhängigkeit von Energieimporten aus dem Ausland. Wir kriegen die Öl- und Gaspreise stärker zu spüren als zum Beispiel China. Wir haben keinen Puffer bei Energie. Ja. Aber was ich jetzt an der Stelle besonders ärgerlich finde, wenn man mal so ein bisschen über die Tagesaktualität hinausdenkt, das Ärgerliche ist halt, dass wir in Europa immer noch keinen richtigen Energiebinnenmarkt haben. Wir haben immer noch sehr große Preisunterschiede bei Energie, gerade bei Strom. Und vor allen Dingen halt der Klassiker, wir haben langsame Genehmigungs- und Ausbauprozesse. Und das fällt uns halt gerade bei Energie jetzt so richtig auf die Füße. Wenn man sich mal so die Zahlen anschaut oder die Schätzungen von der Europäischen Kommission, die hat zuletzt jetzt gesagt im März in einer Studie, dass es einen Investitionsbedarf gibt bei den Stromnetzen von etwa 1.200 Milliarden Euro mittel- bis längerfristig. Das heißt, wir haben eine riesen Lücke. Und das ist halt relevant, weil wenn wir jetzt wirklich mehr auf erneuerbare Energien setzen wollen als Ersatz für Öl und Gas, dann müssen wir halt mehr in die Netze investieren. Und die Frage ist, schafft es Europa schnell genug, um diesen strategischen Engpass zu beseitigen? Also wenn jetzt die Elektrifizierung schneller voranschreiten sollte als Netze und Speicher, dann kann das natürlich nicht funktionieren. Dann wird die Energiewende teuer oder am Ende funktioniert es gar nicht.
Philipp, du bist ausgewiesener Griechenland-Kenner, auch familiär betrachtet. Das EU-Land hat ja viel Sonne, der fehlende EU-Energiemarkt, wie das Andreas gerade geschildert hat. Wie stellt sich ein Land wie Griechenland dazu? Die Sonnenländer der EU, auch Spanien gehört dazu. Das wären doch ideale Produktionsländer, um Europa insgesamt energieunabhängiger zu machen.
Ja, Titus, da sprichst du genau die Strategie an von Griechenland oder eben auch von Spanien, eben über erneuerbare Energien zur Energieversorgung des europäischen Kontinents beizutragen. Mhm. Wenn man mit dem Flugzeug nach Athen anreist, dann sieht man also kurz vor der Landung eine ganze Reihe von neuen Windkraftanlagen und man sieht auch Solaranlagen überall. Ja. Mittlerweile hat die griechische Regierung aber die Förderung vom Zubau der erneuerbaren Energien gestoppt, weil zu viel produziert wird. Das Konzept damals war, das zu fördern, um eben mehr erneuerbare Energien in Griechenland zu produzieren, als im Binnenverbrauch gebraucht wird und das Ganze eben dann nach Europa zu exportieren. Dazu braucht es aber Energienetze, die cross-border und auch sozusagen bis nach Nordeuropa den Strom transportieren können. Und das funktioniert nicht. Und weil zu viel erneuerbare Energien produziert werden, die eben nicht abgesetzt werden können, sind diese Förderungsprogramme gestoppt worden. Wir haben selber darunter zu leiden, denn wir haben eigentlich vor, unser Haus mit der Solarenergie auszustatten, aber das geht im Moment nicht. Man kann also neue Anlagen nicht vernünftig in Betrieb nehmen in Griechenland derzeit, weil die Förderungen fehlen. In Spanien ist es ähnlich. Die Iberische Halbinsel ist energetisch sozusagen auch eine Insel, denn die Cross-Border-Netze nach Frankreich fehlen. Frankreich hat ja ein eigenes Energiekonzept, sehr stark auf Kernenergie ausgelegt. Und erneuerbare Energien und so Grundlastkraftwerke wie Kernenergien, das funktioniert nicht richtig gut. Und da hat Europa noch viel zu tun, eben Ausbau von Netzen auch cross-border zu leisten, dass eben in den Ländern, in den Regionen, in denen erneuerbare Energien günstig und attraktiv produziert werden können, dieser Strom, diese Energie dann eben auch dorthin transportiert werden kann, wo sie gebraucht wird.
Was könnte denn Europa also mittel- oder kurzfristig tun? Andreas, 2018 wurde das letzte Stück deutscher Steinkohle symbolisch an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übergeben. Die letzte deutsche Zeche wurde damals in Bottrop geschlossen. Sollten wir dieses heimische Energiepotenzial nicht wieder anzapfen, wie zum Beispiel England jetzt ja auch nachdenkt über die Aktivierung der Nordseeölquellen? Oder ist sogar die Kernkraft wieder der Ausweg, den wir jetzt suchen müssen? Wie ist deine Einschätzung?
Ja, Titus, das ist eine Frage, die ich jetzt bei den Präsentationen in den letzten Wochen ganz oft bekommen habe. Also wenn ich mir jetzt mal die Zahlen anschaue, ich fange mal mit Kohle an. Wir hatten im letzten Jahr in Deutschland über Kohle etwa 15% des Energieverbrauchs abgedeckt. Der Gasanteil zum Vergleich, der liegt so bei gut einem Viertel. Mhm. Bei Öl mehr als ein Drittel und die erneuerbaren Energien, da haben wir so einen Anteil von rund 20%. Richtig ist natürlich grundsätzlich, man könnte mehr Braunkohle abbauen in Deutschland oder wenn man es europäisch denkt. Es gibt ein paar Länder in Mittelosteuropa oder gerade Steinkohle in Polen, das wäre möglich. Die Infrastruktur in Form der Kohlekraftwerke ist auch da. Obwohl man hier sagen muss, ich habe das nochmal nachgeschlagen, in den letzten 10 Jahren wurden in Europa 200 Kohlekraftwerke stillgelegt. Aber klar, man könnte ein bisschen hochfahren. Mhm. Aber auf der anderen Seite, realistischerweise, Kohle kann die Energieträger Öl und Gas, ich würde sagen, nur begrenzt ersetzen. Denn Kohle hilft natürlich grundsätzlich, vor allem bei Strom, bei Wärme, ja, relativ wenig. Gerade bei uns hier in Deutschland. Kohle kann kein Öl ersetzen im Verkehr, Stichwort Benzin, Diesel. Und ich denke auch nur begrenzt im Industriebereich, in der Chemie, weil da eben auch sehr viel Gas eingesetzt wird. Also Kohle löst nur einen Teil des Problems. Und unter umweltpolitischen Gesichtspunkten, ja, ist es natürlich problematisch, weil Kohle halt die höchste CO2-Last hat.
Was wäre denn mit dem Thema Atomkraft in Europa? Frankreich, der große Champion dieser Technologie, Philipp hat es gerade gesagt, hat 70% Anteil an der Primärenergieerzeugung aus Kernkraft. Sollten wir das in Deutschland ähnlich machen, wie das ja auch immer wieder zum Beispiel Politiker aus Bayern fordern? Wie ist da deine Sicht?
Ja, ist natürlich, weiß ich auch aus den Kundengesprächen, politisch sensitiv, auch mit, sag ich mal, durchaus ein emotionales Thema.
Ja.
Ich zitiere jetzt einfach mal die Internationale Energieagentur, die zuletzt gesagt hat, dass der Neubau von Atomkraftwerken wegen der Größe, Kapitalintensität, lange Bauzeiten, technische Komplexität, also durchaus schwierig. Das hat zumindest die Internationale Energieagentur gesagt. Und gerade bei Atomkraftwerken, was man in der Vergangenheit beobachten konnte, Kostenüberschreitung und auch zeitliche Verzögerung, also es sind zumindest Risiken. Auf der positiven Seite, Atomkraft produziert wenig CO2, aber dann wieder negativ, eben die Abfälle, die sind hochproblematisch, die müssen ja über eine sehr lange Zeit sicher gemanagt werden. Also da kann jetzt nicht jedes Land mitziehen in Europa oder möchte das. Der augenblickliche Stand in Europa ist, wir haben kein einheitliches europäisches Modell bei der Atomkraft. Gerade wenn man sich das jetzt anschaut, in Deutschland oder Frankreich als die Gegenpole, rein rechtlich gesehen ist es in der EU so, dass jedes Mitgliedsland selbst über seinen Energiemix entscheiden kann. Aber, das muss man auch sagen, die Europäische Kommission hat jetzt im März einen Vorschlag gemacht und gesagt, neben erneuerbaren Energien und dem Netzausbau auch Investitionen in die Kernkraft wird gebraucht. Aber was damit gemeint ist, ist vor allen Dingen erstmal eine Laufzeitverlängerung von bestehenden Reaktoren, aber auch möglicherweise neue, sogar große Anlagen. Also das ist jetzt die Sichtweise der Europäischen Kommission. Was mir jetzt nochmal ganz wichtig ist an der Stelle, was ich nochmal zu bedenken geben möchte. Natürlich, wenn man Kernkraft, Kernenergie nutzen möchte, dann braucht man halt bekannterweise Uran. Und Europa bezieht Uran aus dem Ausland, und zwar zu 100%. Und die letzten Zahlen, die ich jetzt gefunden habe, die stammen aus dem Jahr 2024. Und wenn man sich mal die Länder anschaut, aus denen Europa Uran bezieht, da haben wir Kanada, da kommt etwa ein Drittel. Dann kommt ein Viertel aus Kasachstan. Und dann sind wir bei gut 15% bei Russland. Also wir sind bei Atomkraft auch vom Ausland abhängig.
Die Benzinzapfsäulen an den Tankstellen, die stehen für fossile Energien und die machen ja derzeit vor, was immer mehr Supermarktregale nachahmen. Die Zahlen auf den Preisschildchen steigen und steigen. Das nennt sich Inflation. Vor allem landwirtschaftliche Produkte werden teurer, so wird erwartet. Die Straße von Hormuz ist nämlich auch ein Engpass für die weltweite Lieferkette von Dünger. 2,7% im ersten Kriegsmonat März, so hoch war die Verbraucherpreisinflation in Deutschland. Wird es weitere Preisschübe geben und wo werden wir die besonders spüren?
Die Inflation wird sich wahrscheinlich schon tendenziell weiter beschleunigen. Wir haben natürlich jetzt dann Anfang Mai die Steuersenkung auf Benzin und Diesel. Das wird natürlich tendenziell dämpfen. Aber also, wenn ich mir mal so ein bisschen angucke, auch so persönlich, ich hatte da jetzt in den letzten Tagen auch so ein paar Aha-Momente, die über das Tanken schon deutlich hinausgehen. Also ich wohne ja in Sachsenhausen in Frankfurt und ich bin gestern zufällig an der Fahrschule vorbeigekommen und da war dann ein Zettel im Schaufenster. Ich habe da irgendwas gelesen mit Kosten, dann bin ich stehen geblieben, habe mir das durchgelesen und die wollen einen Treibstoffzuschlag. Also auch bei Dienstleistern fangen dann an, die Preise zu steigen oder ein zweiter Aha-Moment, den hatte ich schon letzte Woche, weil wir gerade dabei sind, Fliesen für unser Bad auszusuchen. Und dann habe ich im Internet so ein bisschen geguckt, was es alles gibt und die Preise. Und da habe ich bei einigen Großhändlern halt auch schon gesehen, dass sie Zuschläge wollen oder sich zumindest Zuschläge vorbehalten. Also Klar, natürlich überall bei Gütern oder auch bei vielen Dienstleistungen, irgendwo direkt oder indirekt, sind natürlich höhere Transportkosten mit dabei. Aber wichtig ist an der Stelle, warum ich denke, dass uns eine höhere Inflation erstmal die nächsten Monate erhalten bleibt, unabhängig von dem, was in Hormuz passiert. Man sieht halt auch bei Gütern, die weiter weg sind in der Wertschöpfungskette, also das geht dann schon deutlich über Gas und Öl hinaus, dass die Effekte anfangen zu laufen, schon seit etlichen Wochen. Zum Beispiel Produkte aus der Petrochemie, Stichwort Kunststoffe. Die Preise sind da extrem angestiegen und Kunststoffe sind halt faktisch überall in der Wirtschaft. Brauchen wir in der Industrie zum Weiterverarbeiten oder auch in den Privathaushalten als Endverbraucher. Also da ist Preisdruck in der Pipeline. Und ich denke auch ganz wichtig, Nahrungsmittelpreise neben den Transportkosten, die Preise für Düngemittel sind stark angestiegen. Und das wird über kurz oder lang auch bei den Nahrungsmittelpreisen ankommen.
Philipp, man kann ja die Inflationserwartungen immer auch sehr gut an bestimmten Anlagebewertungen am Kapitalmarkt ablesen. Was kann man aus Sicht des Kapitalmarktes, aus Sicht der Investoren sagen? Wie wird sich die Inflation langfristig entwickeln? Was wird da erwartet?
Ja, Titus, jetzt hast du in deiner Frage schon sozusagen das entscheidende Wort genannt, nämlich langfristig. Denn genau da müssen wir unterscheiden, den Zeithorizont. Ne? Ja. Das Thema, was du jetzt gerade mit dem Andreas besprochen hast, da geht es ja eher um die kurze Frist. Was passiert denn jetzt mit der Inflation in diesem Jahr, Richtung Ende des Jahres, vielleicht im nächsten Jahr? Für die Kapitalmärkte, wo wir ja dann Zinspapiere mit Laufzeiten von 10, 20, vielleicht 30 Jahre handeln, spielen natürlich andere Überlegungen bezüglich einem Inflationsregime eine große Rolle, als jetzt eben der kurzfristige Preisdruck aufgrund im Krieg im Persischen Golf. Mhm. Und da ist es so, dass die Märkte typischerweise bei der Analyse von Zinskurven, also von Zinssatz in Abhängigkeit der Laufzeit, unterscheiden zwischen den Inflationserwartungen und dem sogenannten neutralen Zinssatz, also dem Zinssatz, der eben sozusagen auf eine Inflationserwartung draufgerechnet wird, um dann zu einem nominalen Zinssatz entsprechend zu kommen. Was man im Moment gerade sieht an Marktdynamik, ist, dass die Zinsmärkte die Veränderung der aktuellen Inflation mit einpreisen, also da die Renditen rauf und runter gehen. Man sieht noch keine richtige Auswirkung auf so Überlegungen wie, ob sich auch der neutrale Zinssatz entsprechend verändern müsste. Und was man auch interessanterweise sieht, die wirklich langfristigen Inflationserwartungen, die sind noch nicht wirklich dramatisch angestiegen. Also wenn man da zum Beispiel auf so Kapitalmarktindikatoren wie den 5-Year Forward, also die Inflation von in 5 Jahren bis in 10 Jahren anschaut, dann sieht man eine kleine Bewegung nach oben, aber noch keine dramatische. Wir waren also in der Post-Ukraine-Krieg-Inflationsphase da schon sowohl in den USA als auch in Europa deutlich höher. Also aktuell spielt das langfristig gesehen in den Überlegungen noch keine große Rolle. Wenn es das aber tun sollte, ich verweise auf meine Antwort zur ersten Frage, wenn sich also hier tatsächlich am Inflationsregime etwas ändern sollte, dann würde das natürlich auch deutliche Auswirkungen auf Bewertungen und den Aktienmärkten haben.
Wenn man mal mit den Augen eines Anlegers, einer Anlegerin auf die reale Wirtschaft blickt, worauf müssen sich Investoren einstellen, wenn du mal das große Bild zeichnest, was Langfristigkeit betrifft? Was wird aus Sicht von Investoren die Wirtschaft längerfristig bestimmen?
Da spielt genau dieses Thema Inflation wieder eine Rolle oder das, was die Inflation langfristig treiben könnte und die Inflation auch langfristig höher machen könnte, als sie das in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten war, nämlich die Tatsache, dass wir aufgrund der vielen Krisen, die wir die letzten Jahre hatten, angefangen mit der Corona-Krise, wo wir dann festgestellt hatten, dass wir unsere Medikamente nicht produzieren können und so weiter, so eben festgestellt haben, dass unsere Lieferketten in der Vergangenheit auf Effizienz ausgerichtet waren. Also möglichst günstig zu produzieren, Lieferketten möglichst so zu gestalten, dass die Preise günstig sind. Da wurde viel Wert auf Effizienz und wenig auf Resilienz gelegt. Jetzt schauen wir mehr, wie gesagt, schon seit der Corona-Krise auf resiliente Lieferketten, Nearshoring, Onshoring, um eben eine Redundanz auch in den Lieferungen zu haben. Was da interessant ist, ist, dass in den Überlegungen eigentlich im Wesentlichen die Gütermärkte eine Rolle gespielt haben, weniger die Energiemärkte. Der Iran-Krieg hat jetzt den Fokus darauf gelegt, dass wir eben möglicherweise auch verstärkt auf unsere Energieversorgung, Resilienz in den Fokus nehmen sollten und nicht so sehr Effizienz. Und das wäre sozusagen ein weiteres Argument dahingehend, dass eben Lieferketten umgebaut werden müssten. Das könnte die Inflation treiben. Das hätte aber natürlich auch nochmal Implikationen auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, in Europa. Denn es würde bedeuten, dass wir eben wieder mehr von den Gütern, auch von der Energie, die wir brauchen, lokal produzieren müssen, um uns unabhängiger zu machen. Und das wird natürlich Auswirkungen auf Geschäftsmodelle haben. Und das muss nicht nur negativ sein, das kann auch positiv sein, weil es eben bedeutet, dass die Wirtschaftsleistung, die Güter, die produziert werden müssen, die Energie, die verbraucht wird, dass die eben näher an Europa oder in Europa produziert werden müssen. Und das hat positive Auswirkungen auf Wirtschaft und auch auf Kapitalmärkte.
Mhm. Zum Schluss noch, was mache ich jetzt eigentlich als Anleger, als Investorin mit diesen längerfristigen Trends, die du gerade geschildert hast, um sie in mein Portfolio einzupreisen? Wie sichere ich mich ab, aber auch, wie kann ich eventuell diese neuen Chancen nutzen, die sich da ergeben?
Also auf Branchen ausgerichtet, glaube ich, dass das Thema erneuerbare Energien in Europa wieder stärker in den Fokus rutscht. Das ist ja sozusagen ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass zugrunde liegend eine geopolitische Entwicklung ist, in der wir eine zunehmende Fragmentierung der globalen Welt, der Lieferketten entsprechend sehen und damit eben zunehmend Risiken für einzelne Regionen verbunden sind. Wir haben auch in diesem Podcast schon darüber gesprochen, ist Europa zum Beispiel ein großer Gewinner oder ein großer Verlierer? Das bedeutet, dass Anlegerinnen und Anleger verstärkt diversifizieren müssen und das stärker tun müssen, als sie das in der Vergangenheit gehabt haben. Und da fällt dann das Thema Schwellenländer insbesondere in den Fokus. Denn in den vergangenen Jahren hat man ja im Wesentlichen auf Europa und die USA geschaut und vielleicht 70%, 80%, 90% des Aktienportfolios in den USA, in Europa investiert, dann vielleicht noch ein bisschen Japan und dann so 5%, 6%, 7%, 8%, wenn es viel war, 10% in Schwellenländer. Und ich glaube, dass wir da deutlich stärker verteilen müssen, dass auch die Verteilung auf Europa und USA eine andere sein muss. Also diejenigen, die viel, viel mehr USA haben, die werden mehr Europa brauchen. Die, die viel zu viel Europa haben, die werden vielleicht mehr in die USA investieren müssen. Und alles zusammen werden wir deutlich mehr in Asien, auch in Japan, in die Industrienationen, im Pazifikraum investieren müssen und eben auch mehr in Schwellenländer. Also die Diversifizierung, die wird deutlich zunehmen müssen in den Portfolios.
Iran, der Ölpreis und die Weltwirtschaft, so lautet das Drama, über das wir seit Wochen hier im Podcast reden. Schließlich geht es darin um so vieles, um unsere Wirtschaft, unsere Jobs, unseren Geldbeutel und um unsere Geldanlagen. Dieses Drama mit noch sehr ungewissem Ausgang haben wir heute erneut sehr aktuell und für Sie hoffentlich aufschlussreich analysiert. Danke an die Experten der HVB dafür. Wir sind am 4. Mai wieder hörbar und streambar mit einem neuen HVB-Marktbriefing. Hinweise, Kommentare und Anregungen gerne an markt-briefing@unicredit.de, eine E-Mail. Das war es von uns, von
Andreas Rees,
Philipp Gestakes
und Titus Gruder. Bis zum nächsten Mal.